Dominik hat es so ein bisschen angetönt. Thema für heute Morgen: Erwartungen. Was erwarten wir? Was erwartet mir das Jahr vor der Weihnachten? Geschenkli? Oder habe ich eigentlich sowieso schon alles? Erwarte ich Versöhnung? Wobei die Versöhnung passiert eigentlich auch nicht von allein. Es braucht mich auch dazu. Erwarte ich Harmonie, ein bisschen Entspannung, wie jetzt einfach mal Zeit dafür ist? Was erwartet mir? Erwarte mir etwas von Gott? Erwarte mir etwas von Jesus, dass er etwas tut in meinem, unserem, vielleicht auch im Leben von jemandem anders? Ich habe ein Zitat gefunden, ich kann leider nicht sagen, von wem es ist. Von Gott erwartet der etwas, der nicht mehr weiter weiß. Von Gott erwartet der etwas, der nicht mehr weiter weiß. Das ist für uns Christen nicht der Normalfall. Wir erwartet von Gott etwas, weil wir wissen, wie es weitergeht. Mit ihm zusammen. Wir wissen, dass es mit Jesus in unserem Leben weitergeht. Klar, wir wissen nicht immer ganz genau, wie. Von dem her stimmt das Zitat eben zum Teil gleich schon. Aber wir wissen, dass es mit Jesus weitergeht, weil er uns hilft. Manchmal gibt es biblische Texte, wo wir vielleicht nicht gern hören, weil es eben so ein bisschen nach Ende aussieht. Und ich möchte euch einen Text lesen, aus dem Jesaja 9, Verse 1 bis 6, wo es heißt: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen, im finstern Lande scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude, vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihren Schultern und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie im Tage Midians. Bevor jetzt irgendjemand sagt, das hätte doch vor 2 Wochen schon vorgelesen. Stimmt, aber ich lese noch weiter. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Wir werden beten miteinander. Lieber Heiland Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Und wir bitten dich um den Heiligen Geist, der uns das Wort dort aufschliessen kann, dass es Wurzeln schlagen in unserem Leben und dass es Frucht bringen kann und uns näher zu dir bringen. Ohne dich können wir nichts tun. Der Text tönt am Anfang mal ganz anders wie die biblischen Vorhersagen oder, um das Wort zu brauchen, Prophezeiungen sonst tönen, wo man sonst lesen. Egal, ob jetzt eine weitere Verschärfung von der Klimakrise prophezeit wird, ob es um einen Zusammenbruch von der Wirtschaft geht, um die internationalen Beziehungen zwischen dem Westen und Russland, was wir lesen, von der Glaubwürdigkeit von Politikern ganz schweigen. Wir kommen irgendwie vielleicht gleich zu dem Schluss, es geht uns noch gut. Die Aussichten sind vielleicht ein bisschen duster, dunkler, aber es geht uns noch gut. Israel ist damals nicht nur am Abgrund gestanden, sondern die sind schon mindestens 2 Schritte weiter gewesen. Die sind am Ende gewesen. Es ist den Leuten richtig dreckig gegangen. Das Reich Israel war zwei Teile, der nördliche Teil von den Assyrern überrannt, Menschen aus Galiläa sind verschleppt worden. Und Jesaja hat dem Nordreich gerade den völligen Untergang vorhergesagt und prophezeit. Und die dunkle Vorahnung von dem Unheil, wo kommt, das liegt wie so ein schwerer, dunkler Teppich auf diesen Leuten, auf dem Volk. Und was machen sie? Sie werden esoterisch. Sie suchen Hilfe bei Wahrsagen, bei Totengeistern, wie es in Jesaja 8, Vers 0 heisst. Sie suchen Hilfe bei allem, was übernatürlich ist, aber nicht Gott. Klammer auf, das kennen wir heute auch, oder? Die Esoterikbranche boomt wie nie zuvor, aber Gott wird von immer weniger Menschen um Rat gefragt. Und in dieser Dunkelheit hinein sagt Gott etwas Positives. Sagt Jesaja etwas Positives. Es kommt das Licht. Und das Licht fängt dort an, wo die Dunkelheit am grössten ist. In einer gedemütigten Region von Galiläa. Ein Herrscher wird kommen, der nicht wieder unterdrückt. Ein Herrscher wird kommen, der befreit. Und das wird, man mag staunen, das wird ein Kind sein. Und die Geburtsanzeige von dem König, wo der kommt, ist doch relativ speziell. Ich meine, wir lesen das heute nicht unbedingt so. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das ist doch lieb, wie ein Licht, wo in Dunkelheit hineinkommt. Dunkelheit ist ganz häufig eng verbunden mit Angst. Angst vor dem Unbekannten, Angst vor dem, was auf mich zukommt, was ich nicht sehe. Wir haben gehört von einem Volk, das in Dunkle, in Finsternis wandelt, umher irrt, lebt. Wo lebst du? Lebst du im Licht? Oder sind bei dir auch manchmal Schatten umeinander? Vielleicht Angst hast du davor, Todesschatten. Weichst du in einer Konfrontation aus? Wir Menschen haben heute je länger, je mehr Angst vor dem Tod, weil wir nicht mehr damit konfrontiert sind. Früher war es normal, dass Menschen daheim gestorben sind. Und man hat als Kind, als Enkelkind vieles mitbekommen. Und man hat gesehen, dass es nicht unbedingt so schlimm muss sein. Es gibt Ausnahmen, das weiß ich auch. Menschen haben Angst vor dem Tod, weil sie spüren, es geht weiter. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Ich weiß nicht, was kommt. Und das ist so eine Situation vor dem Volk. Sie sind wirklich kurz vor dem endgültigen Untergang, vor dem endgültigen Tod. Sie haben keine Ahnung, was kommt. Und Gott spricht ihnen und es kommt ein Licht. Es kommt ein Licht, das euch tut und wird befreien. Das, was euch Angst gemacht hat, das wird beleuchtet sein. Dort, wo ihr in Finsternis umhergeirrt seid, solltet ihr euch wieder zurechtfinden. Das ist das, was Gott ihnen sagt. Licht heisst auch, dass ich selber angeleuchtet werde. Das ist manchmal noch herausfordernd. Miriam und ich, wir sind noch ab und zu im Berner Oberland unterwegs. Wir haben gute Freunde dort. Und dann auf dem Weg dorthin gibt es viele Tunnel. Und einer, ganz speziell, ist recht ein langer, recht ein dunkler Tunnel. Klar, das hat ein bisschen Licht. Aber wenn man dann dort rauskommt, in die Sonne rein, dann brauchen die Augen einen kleinen Moment, um sich zurechtzufinden, wenn man nicht gerade eine Sonnenbrille parat hat. Wenn Gottes Licht in mein Leben kommt, dann ist das so, als wenn ich von einem dunklen Tunnel ins Tageslicht reinfahre. Ich sehe plötzlich alles sehr deutlich, aber manchmal auch so deutlich, dass meine Augen sich erst einmal daran gewöhnen müssen. Ich habe versucht, einen Unterschied von Licht und Schatten mal so darzustellen. Wir haben auf der einen Seite die Finsternis und auf der anderen Seite das Licht. Die Finsternis ist so etwas wie, ich bin fern von Gott, quasi wieder göttlich. Und dann ist es ja wirklich so, dass ich Gott eben nicht ehre, dass ich ihm nicht die Ehre gebe, die ihm zusteht. Und Paulus hat im Römer 1 geschrieben, obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt noch ihm gedankt, sondern in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Liefere ich mein Herz Gott aus? In der Dunkelheit ist Gott mir manchmal auch wie fremd. Unbekannt. Im 2. Korinther 2, Vers 4, 4, Vers 4, Entschuldigung. Bei denen der Gott dieser Welt das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi aufscheint, der das Ebenbild Gottes ist. Manchmal sind wir vor Gott so geh- und verblendet. Und dann manchmal weiß ich, was Gott eigentlich von mir will. Und ich handle gleich gegen ihn. Johannes schreibt im Kapitel 3, das aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht. Suchen wir das Licht? Sind wir auf dem Weg zu ihm? Im Gegensatz dazu, eben wenn wir im Licht sind, wir suchen Gottes Nähe. Wir sind im Herzen versöhnt mit ihm. Und das heisst, ich will ein Leben in der Nähe von ihm suchen. Ich will Gott ehren. Ich will ihn lieben mit meinem Leben. Und das heisst auch, dass ich die Herrschaft, die Herrlichkeit von Gott anerkenne. Noch einmal Paulus aus dem 2. Korintherbrief. Denn Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, um uns zu erleuchten mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ich suche ihn. Bin ich in der Verborgenheit? Das heißt, ich werde nicht, dass mein Handeln und meine Motive aufdeckt werden. Wenn ich im Verborgenen bin, träge ich von den anderen Masken, die verstecken. Manchmal sind Masken, wo ich sage, es geht mir gut, anderen ordne ich sie ab und das ist Finsternis. Und in einer Finsternis bin ich allein. Bin ich ohne echte Gemeinschaft mit Gott, ohne echte Gemeinschaft mit anderen Christen. Im Licht hingegen spiele ich mit offenen Karten. Ich komme ans Licht mit meiner ganzen Person. Ich werde mich dem aussetzen. Wenn ich im Licht unterwegs bin, dann sehe ich deutlich, was in meinem Leben verkehrt läuft. Und ich sage, ich will das ändern. Und wenn ich im Licht unterwegs bin, mit offener Karte unterwegs bin, dann lege ich die Masken ab. Dann bin ich echt. Dann dürfen die Leute ganz authentisch in mein Leben hineinschauen. Dann dürfen die Menschen sehen, wo auch bei mir falsch läuft. Wenn ich Masken ablege, werde ich gemeinschaftsfähig. Weil andere auch sehen, es geht nicht nur mir so, es geht auch anderen so, dass das Leben nicht immer einfach ist. Wenn wir in dieser Zeit, Adventszeit, Kerzen anzünden, wir haben heute die dritte, dann sind wir eingeladen, natürlich auf der einen Seite die Kerzen aus Wachs anzuschauen, die Flammen anzuschauen, aber wir sind auch eingeladen, hinter die Kerzen zu schauen, hinter das Licht zu schauen, dass wir eben an das Licht denken, mit dem Gott dich und mich anleuchtet. Und dass wir uns immer wieder fragen, will ich das Licht annehmen? Will ich mich dem Licht aussetzen? Oder bleibe ich lieber in der Dunkelheit? Jesaja sagt, dass derjenige, der kommt, die Herrschaft aufbaut, die befreit. Ja, derjenige, der kommt, wird herrschen. Und wir Menschen, wir sind doch eher dazu veranlagt, ein bisschen Herrschaft von oben runter. Nein. Und in der Schweiz schon mal gar nicht, wo alles ja von unten herkommt. Basisdemokratisch. Die Herrschaft wird für uns sehr häufig mit Machtmissbrauch verbunden, mit Manipulation. Wir haben Angst, dass wir benutzt werden, dass es jemand missbraucht für seine eigenen Ziele. Und von dem haben wir genug. Dabei die Wahrheit ist, dass Jesus eben nicht so ist. Dass seine Herrschaft eine ist, die anders ist wie die von der Welt. Bevor er verhaftet und verurteilt worden ist, ist er mit grossem Aufzug auf Jerusalem eingezogen. Leute haben ihn begrüßt, haben ihm zugejubelt. Hosianna, da ist der König, den wir erwartet, er kommt jetzt endlich. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sind abseits gestanden und ihnen ist klar geworden, wenn Jesus jetzt seine Macht will, dann können wir nichts machen und unsere Macht ist weg. Aber wie ist Jesus bei dem symbolträchtigen Einzug geritten? Nicht auf einem edlen Ross, sondern auf einem kleinen Eselsfüller. Man würde meinen, dass zu einem guten König mindestens ein Ross dahergehört, das Eindruck macht. Aber Jesus war anders gewesen. Wenn man sich das vorstellt, schon ein bisschen einfältig und ein bisschen niedrig. Jesus sagt, ich bin sanftmütig und er hat ein demütiges Herz. Oder er sagt auch, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Damit das Reich vom Frieden kommt und die Qualitäten von dem Reich in unserem Leben dürfen zum Träger kommen, dürfen Frucht bringen, muss der Friedenfürst herrschen. Er muss herrschen über mein Leben. Allerdings nimmt sich der Herrscher die Herrschaft nicht mit Gewalt. Der König will, dass wir uns ihm freiwillig unterordnen. Er lässt uns die Wahl. Er will, dass wir ihn aus freien Stücken lieben. Und die Frage, er stellt er immer wieder, stellt sich immer wieder, ist Jesus Christus dein König? Ist er dein Gott? Ist er wirklich tief im Herzen dein Herrscher? Hast du ihm wirkliche Weisungsbefugnis für dein Leben erteilt? Oder gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du ein bisschen ausklammern musst? Da hast du mein Leben, Jesus, aber nein, das behalte ich doch lieber für mich. Wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dann sehen sie zuerst, dass Jesus der Retter, der Helfer, der Heiland ist. Der, der die Sünde wegnimmt. Halleluja. Und das ist gut so. Das dürfen wir sehen. Das ist okay. Und das gibt es bei Jesus wirklich. Aber bei dem bleibt er nicht stehen. Das ist nicht alles. Es braucht häufig. Ich würde sogar sagen, es braucht täglich ein neues Ja zu Jesus. Nämlich ein Ja dazu, dass er wirklich über jeden Bereich in meinem Leben wird herrschen. Es gibt Menschen, die Jesus begegnen und sagen, cool, du hast Lust, dich an meinem Leben zu beteiligen. Finde ich super. Wir gehen ein Stückchen nebeneinander her. Das kommt gut. Zusammen mit dieser Sünde, zusammen mit dieser Abhängigkeit, zusammen mit dieser Sucht, mit den vielleicht kaputten Beziehungen, wo ich drin bin. Wir gehen zusammen den Weg. Finde ich gut. Wäre das okay für dich, Jesus, wenn wir das so machen? Was denkt ihr? Ha? Es ist nicht okay für Jesus, so zu gehen. Wer zu Jesus umkehrt, der sagt ihm, Jesus, du bist das Beste, wo mir je passiert ist und je hätte können passieren. Ich werde mein Leben mit dir, werde mein Leben dir unterstellen. Ich werde mein ganzes Leben dir unterstellen. Ich vertraue dir. Und ich werde, dass ich umkehren kann von der Selbstsucht, von all dem, was mich im Leben kaputt macht. Jesus, hilf mir. Das ist das, was ich als Christ sage. Ich will das loslassen, was mich zieht, was mich gefangen nimmt. Ich will die wertlosen Dinge in meinem Leben, die mich vielleicht versklavet, ablegen. Und dazu, Jesus, brauche ich deine Hilfe. Das ist das, was ich, Rolf, als Christ muss sagen. Jesus ist es wert, dass wir uns ihm so hergeben, dass wir uns ihm unterordnen. Weil Jesus ist, wir haben es gehört, hat verschiedenste Eigenschaften. Wer ist Jesus? Wer ist denn der, der dort kommt? Er ist zum ersten einmal wunderbar. Jesus ist wunderbar, weil er die Trennung von Gott für das Menschen überwunden hat. Jesus vergibt. Er ist der Grund, dass Gott sich nicht angewidert von uns abwendet, sondern dass er eine Lösung für unsere Probleme hat. Jesus hat sich wegen unserer, wegen meiner Sünde geopfert und die Strafe, die ich eigentlich verdient habe, auf sich genommen. Das, was Jesus für mich getan hat, da hat, das ist umwerfend. Das ist wunderbar. Er hat mich in seine Nachfolge gerufen, obwohl er genau weiß, was ich in meinem Leben verbockt habe und was ich auch in Zukunft noch alles falsch werde machen. Das weiß Jesus. Und doch wird er mit mir zusammen unterwegs sein. Er ist es wert, dass ich ihm mein ganzes Leben lang folge und dass ich mich von ihm verändere. Verändern ist möglich, wenn ich mich von ihm berate. Er ist ein Wunder von einem Berater. Er kann uns beraten, weil er uns wirklich durch und durch kennt. Jedes einzelne von uns. Er überblickt unser Leben, wo wir selber überhaupt nicht in der Lage sind. Und er ist vor allen Dingen am besten für mich interessiert. Wenn ich zu Jesus gehöre, wenn du zu Jesus gehörst, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, dann wohnt der Heilige Geist in uns, der uns mahnt, der uns hilft, unser Leben ausrichten, ganz neu auf ihn. Der Heilige Geist drängt den Rat allerdings nicht auf. Es kann sein, dass wir vielleicht nicht immer etwas hören. Weil wir manchmal den Rat nur dann haben, wenn wir irgendwo anstehen. Aber nicht immer. Wenn wir den Rat mal einfach so als Info haben, um zu schauen, was Gott in einer Sache einfach nur meint, um dann anschließend doch einen eigenen Weg zu gehen, dann kann das gut sein, dass wir den Rat der Heilige Geist nicht hören. Er redet zu denen, die wissen, dass sie die Führung nötig haben und die die Führung auch annehmen und umsetzen. Wir brauchen seinen Rat in allen Lebensbereichen. Als Trost, als Ermutigung, auch dann, wenn wir in einer Dunkelheit gefangen sind. Als Hilfe in unserem Alltag, wenn wir unsere Beziehungen, unsere Ehe wollen, leben und gestalten. Wir brauchen seinen Rat bei Lebensentscheidungen, egal ob gross, ob klein. Wir brauchen den Heiligen Geist als Dienst in der Gemeinde. Egal ob als Präsident, als Willkommensdienst oder auch als Pastor. Wenn wir da in der Gemeinde unterwegs sind, brauchen wir seinen Rat. Und er ist da und wir dürfen ihn darum bitten. Und wir dürfen auch wissen, wir haben einen starken Gott. Der kommt, der ist stark. Und Stärke braucht es immer mal wieder. Es braucht einen, der führt, ohne zu verführen. Es braucht einen, der die Autorität von Gott hat und auch umsetzt. Das ist das, was Jesus ist. Er ist der starke Gott. Er ist grösser als alles, was uns bedrängen kann. Er ist grösser als alles, was uns den Mut, Zuversicht kann nehmen. Lasse ich mich auf das ein. Und zum Schluss, er ist der Friedefürst. Wenn Jesus ins Leben einzieht, tief einzieht, bringt er Frieden. Frieden bringt er zuerst ins eigene Herz, ins eigene Leben. Der macht mich wieder heil. Es gibt Menschen, die immer wieder um Anerkennung müssen kämpfen und wollen kämpfen im Leben. Wenn Jesus in dein Herz einzieht, das ist eine Anerkennung. Der König von den Königen nimmt sich deinem Leben an. Jesus hat dich wollen haben, noch bevor deine Eltern an dich gedacht haben. Er ist für dich in den Tod gegangen, wo du noch nie etwas von ihm hast wollen wissen. Er hat dich lieb. Und das ist das, was dir der Frieden ins Leben bringen. Es heisst, dass wir uns mit Gott durch Jesus versöhnen. Es heisst aber auch, dass Jesus Versöhnung bringt mit mir selber, mit meiner eigenen Vergangenheit, mit meinem eigenen Ich, mit meinem eigenen Leben. Ich fange an, Versöhnung zu praktizieren, wie Jesus mir die Kraft gibt, auch das Negative anzunehmen, was in meinem Leben umeinander ist. Und miteinander wollen wir das aus der Welt bringen. Und Jesus wird Frieden bringen in die Welt. Jesaja schreibt, man wird das Kriegshandwerk nicht mehr lernen. Ja, der Punkt, der kommt irgendwann, wenn Jesus sein Reich aufbaut. Und wir dürfen uns freuen auf die Zeit. Ich erwarte die Zeit vom ewigen Frieden, vom ewigen tiefen Shalom. Aber wir dürfen schon jetzt solche Momente haben. Wenn wir uns seinem Licht aussetzen, dann gibt es Momente, wo sich der Friede darf ausbreiten in meinem Leben, in meinen Beziehungen, in meiner Ehe, bei uns in der Gemeinde. Beziehungen, wo wir hier als Gemeinde auch in der Welt rausleben. In Frieden, der sichtbar ist. Wenn wir das Licht von dieser Welt durch uns lassen.
Amen.